NDR1-Welle Nord. Zur Sache.
Lange Spaziergänge, einfach mal die Seele baumeln lassen, Naturerlebnisse für Kinder und im heißen Sommer Schatten und Abkühlung. Der Wald, der ist das Sinnbild für Naturerlebnis. Aber dieses Sinnbild, das ist krank. Das ist momentan ganz sichtbar, wenn man mal in den Wald geht. Da findet man dann vertrocknete Äste und Blätter, kahle Stellen, Holzstämme, die vom Borkenkäfer zerfressen sind. Der Wald, der leidet nämlich unter den Folgen des Klimawandels. Und damit wird dieses oft besprochene Phänomen gerade für jeden von uns ganz sichtbar. Doch was können und was müssen wir dagegen tun? Darüber diskutieren wir heute Abend hier in Zur Sache. Unser Thema: Stirb langsam 2. Der Wald leidet. Der Wald ist ein richtiges Multitalent, speichert CO2, liefert gleichzeitig Sauerstoff, speichert Wasser, ist Heimat für ganz viele Tiere und Pflanzen, Holz bringt er uns auch noch und natürlich Erholung für die Seele. Also genügend Gründe dafür zu sorgen, dass es dem Wald gut geht, und genau deshalb steht der Wald heute 2 Stunden bei uns in der Sendung im Mittelpunkt. Natürlich habe ich wieder Gäste im Studio. Bei mir ist Knut Sturm, Förster im Stadtwald Lübeck, denn der Lübecker Stadtwald, der wird seit 1992 schon naturnah bewaldet. Herr Sturm, was heißt das eigentlich, naturnah bewaldet?
Ja, naturnah, also wir reden ja immer über naturnahen Waldbau, aber keiner weiß ja so richtig, was die Waldnatur eigentlich ist. Und naturnahe Waldbewirtschaftung bedeutet deshalb, sich natürlich erstmal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Also was ist die Waldnatur? Dazu haben wir 1992 schon über 10% unseres Waldes aus der Bewirtschaftung genommen und haben den beobachtet in der Zwischenzeit und wissen heute ein bisschen mehr. Nicht ganz viel mehr, sind ja schließlich nur 30 Jahre, die wir seitdem vergangen sind, oder knapp 30 Jahre vergangen sind. Und da haben wir ein paar Sachen rausgekriegt, die relativ interessant sind, auch für die Waldwirtschaft interessant sind, und haben das dann auch relativ schnell umgesetzt. Also nicht lange gewartet auf eine ganz wesentliche Neuerung. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, der ganz wichtig ist. Wir haben halt rausbekommen, dass wenn man Wälder in Ruhe lässt, dass sich die Biomasse, die sich in den Wäldern anhäuft, deutlich höher ist als das, was wir im Augenblick in den normalen Wirtschaftswäldern halt haben. Und deshalb haben wir dann auch zielmäßig nachgesteuert. Das heißt also, wir haben den Holzvorrat, so nennt sich das dann im fachlichen Jargon, deutlich erhöht. Und von 300 Festmeter 1992, also 300 Kubikmeter auf dem Hektar, sind wir jetzt bei ungefähr 450. Und das haben wir natürlich, das geht nur, wenn man den Einschlag etwas zurückfährt. Das heißt also, wir haben weniger Holz gemacht, und dieses weniger Holz machen hat sich dann eben auch jetzt in den Stresssituationen auch als relativ positiv herausgestellt, weil wir können deutlich sehen, dass unser Wald relativ gesund ist, jetzt, vor allem die Laubholzbestände.
Jetzt beantworten Sie quasi alle meine Fragen schon in einem Satz. Nochmal zum naturnah zurück, also 10% naturnah heißt erstmal, Sie machen da gar nichts, sondern beobachten, und das, was Sie beobachten, was sich entwickelt und was gut ist, das übertragen Sie dann auf die restlichen 90%.
Genau. Also, und die restlichen 90%, das ist dann so, da bewirtschaften wir die Natur und sie hat es nicht gemerkt. Das ist so die Idee, die dahinter steht.
Und Sie haben schon gesagt, das macht sich jetzt bezahlt. Wie sieht denn der Lübecker Stadtwald momentan aus?
Naja, wir haben natürlich auch Schäden bei den Baumarten, die wir auch nicht in unserem Zielportfolio drin haben. Also bei den Baumarten, die hier eingeführt worden sind. Und die Fichte ist da zum Beispiel an erster Stelle zu nennen. Und eine weitere Baumart, die sich eigentlich mittlerweile bei uns aus unseren Wäldern völlig komplett verabschiedet hat, ist die Sitka-Fichte, also eine nordamerikanische Fichtenart. Die haben deutlich gelitten in den letzten Jahren oder durch die Trockenheit, vor allem durch die letzten beiden Jahre, die Fichte und die Sitka-Fichte. Wer jetzt auch anfängt, wirklich richtig schlechter auszusehen, ist die Douglasie. Wer auch nicht so gut aussieht, ist die japanische Lärche. Von den heimischen Laubbaumarten ist es erstaunlicherweise die alten Sandbirken, die haben bei uns nicht, sehen nicht so toll aus. Aber ansonsten die anderen heimischen Baumarten sehen eigentlich alle relativ gut aus.
Genau, woran das liegt, sprechen wir im Verlauf der Sendung nochmal, was man tun kann, damit der Wald eben gut aussieht. Aber ich begrüße erstmal Hans-Kaspar Graf zu Ranzau. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der Waldbesitzer hier in Schleswig-Holstein. Denn es gibt nicht nur öffentlichen Wald, es gibt auch ganz viel Privatwald in Schleswig-Holstein. Graf Ranzau, wie sehen denn bei Ihnen die Waldflächen momentan aus?
Ja, wir unterscheiden ja im Wesentlichen 3 Bereiche bei uns. Das ist ja der Westküstenbereich, der Geestrücken, also sandige Flächen, und dann der Ostseeküstenbereich. Auf den Sandflächen ist die Not am größten, logischerweise. Da kann am wenigsten Wasser gespeichert werden. Und letztendlich ist es immer eine Frage, wie viel Wasser ist für die Bäume verfügbar.
Momentan nicht viel, ne?
Im Moment nicht viel. Auch was von oben jetzt kommt, das dauert, bis es in den Wurzelbereich überhaupt vordringt. Da reicht auch mal eine Nacht durchgehend Regen nicht aus. Das müssen viele, viele Tage sein, um den Topf wieder aufzufüllen.
Und welche Baumarten sind bei Ihnen momentan da besonders geschädigt? Oder bei wem merkt man das am meisten, dass die zu wenig Wasser hatten?
Also die Baumarten, die Flachwurzeln, sind die, die am meisten leiden. Und da ist vorweg die Fichte zu nennen, aber auch die Buche. Das heißt, die werden jetzt zum einen durch die Trockenheit geschwächt und zum anderen werden sie dann durch ihre ganz natürlichen Feinde, den Borkenkäfer, verzehrt. Also die kriechen unter die Borke und töten sie damit ab. Und dann muss man so schnell wie möglich sehen, dass man das Zeugs irgendwie noch wirtschaftlich nutzen kann.
Genau, der Borkenkäfer, Schädlinge, auch ein wichtiges Stichwort, worauf wir im Verlauf der Sendung auch nochmal zurückkommen. Dann begrüße ich aber auch noch Fritz Heidemann, Waldexperte beim Naturschutzbund Schleswig-Holstein. Herr Heidemann, wir haben jetzt gerade gehört, zum einen der relativ naturnahe Stadtwald in Lübeck, dann die privaten Waldbesitzer, die natürlich den Wald wirtschaftlich nutzen. Welche Spannungsfelder entstehen da?
Also Sie haben es ja eigentlich schon angedeutet, das Spannungsfeld besteht schon zwischen Bewirtschaftung und Naturschutz, wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht unüberbrückbar. Nicht? Es gibt diverse Formen, wo eben eine Nutzung einhergeht mit Naturschutzmaßnahmen. Es sind zum einen ausgewiesene Naturwälder. Herr Sturm hat ja sowas schon angedeutet. Bei den Landesforsten beispielsweise sind 10% der Waldfläche als Naturwald ausgewiesen worden. Das heißt, sie bleiben vollkommen sich selbst überlassen. Ich muss dazu anfügen, es sind nicht immer die optimalen, also auch für die Artenvielfalt nicht gerade die optimalen Waldbereiche gewählt worden. Aber das nur so nebenbei. Und dann gibt es eben Bewirtschaftungsformen, die Naturschutz vollständig integrieren. So, das ist zum Beispiel die Forstwirtschaft, wie sie im Stadtwald Lübeck betrieben wird, aber auch anderswo, nicht? Also es gibt eine große Differenzierung bis hin zu monotonen Fichtenforsten, die vor Jahrzehnten angelegt, völlig gleichförmig aussehen, wo unten kaum was wächst, ein bisschen Brombeere und oben gleichaltrige Fichte ist. Nicht? Das ist natürlich nicht gerade so der Erwartungshorizont des Naturschutzes, solche Wälder auch in Zukunft vorzusehen. Und deswegen sind wir eben doch sehr darauf erpicht, dass ein Umbau zu mehr Naturnähe im Land Schleswig-Holstein stattfindet.
Aber Sie haben gerade schon gesagt, die Differenzen sind nicht unüberbrückbar. Dann gucken wir mal, ob wir in den nächsten gut anderthalb Stunden ein paar Brücken schlagen können, wie wir beide Interessen miteinander vereinen können. Sie können sich natürlich wie immer gerne an der Sendung beteiligen. Sie können mir eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de oder Sie rufen uns an. Die Telefonnummer ist die 08000 96 66 66. Die ist kostenlos. Wir haben gerade schon gehört, der Wald in Schleswig-Holstein, der leidet. Vor allem die Trockenheit und Schädlinge machen den Bäumen ganz schön zu schaffen. Was das konkret bedeutet, das hat meine Kollegin Anne Passow sich angeguckt. Zusammen mit Sebastian Bohne war sie im Tankstädter Forst im Kreis Stormarn unterwegs und hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Ja, wir stapfen hier gerade mitten durch das Unterholz. Ich bin unterwegs mit Revierförster Sebastian Bohne. Die Blätter hier rechts und links von den Büschen, die sind alle noch ziemlich feucht. Es hat also offenbar gerade geregnet. Wir mussten auch schon über ein, zwei Pfützen drüber steigen. Ein Problem mit Wasser dürften Sie also eigentlich nicht haben, Herr Bohne, oder?
Ja, tatsächlich haben wir jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Niederschlag bekommen, zum Glück. Das reicht aber noch lange nicht aus, um die Dürre, die wir davor hatten, auszugleichen. Tatsächlich sind die Böden auch jetzt noch viel zu trocken. Wenn wir jetzt hier ein bisschen graben würden, da würden wir gleich auf staubtrockenen Boden stoßen. Das war vor allem im Sommer und auch im Frühjahr viel zu trocken, sodass mir auch viele meiner Anpflanzungen tatsächlich vertrocknet sind.
So, hier hat man jetzt einen Blick auf, ja, ich würde fast sagen, eine Lichtung. Was ist da passiert, Herr Bohne?
Ja, genau. Also hier sehen wir eine Stelle, an der tatsächlich mehrere hundert Bäume vom Borkenkäfer befallen worden sind. Die sind alle abgestorben. Allerdings hatte ich glücklicherweise schon bevor die Borkenkäferkatastrophe losging, einige Bäume nachgepflanzt, sodass wir jetzt hier ganz kleine Bäumchen sehen, die allerdings schon alle schnell nachwachsen und die Lichtung auch bald wieder zuwachsen lassen.
Also sie reagieren auf die Probleme, die wir hier haben mit der Trockenheit, mit einem Umbau des Waldes, kann man so sagen.
Genau, das tun wir übrigens jetzt, man könnte fast sagen seit 30 Jahren. Also mein Vorgänger hat schon angefangen, die Wälder umzubauen, massiv Buche zu pflanzen in diesen reinen Fichtenkulturen. Und es kommen dann noch andere Baumarten dazu, sodass tatsächlich aus dieser reinen Fichtenmonokultur, die übrigens auch alle gleich alt sind, die Bäume, ein verschiedenalter Mischbestand hier heranwächst.
Sie sind jetzt, haben Sie mir gerade verraten, 36 Jahre alt, werden noch etwa 30 Jahre lang hier Revierförster sein, wenn alles so läuft wie geplant. Wie glauben Sie denn, werden Sie diesen Wald an Ihren Nachfolger übergeben?
Tatsächlich wird der Wald sehr, sehr viel mischungsreicher werden, wenn ich ihn an meinen Nachfolger übergebe. Viele der alten Fichtenbestände, die wir jetzt haben, wird es wahrscheinlich in 30 Jahren so nicht mehr geben. Es sind dann schon jüngere Mischwälder mit viel Laubholzanteil, eben einen richtig schönen, gut sortierten Mischwald.
Also man kann sagen, Sie sind dabei, den Wald umzubauen. Das dauert allerdings noch ganz schön viele Jahre. Und wie viel Erfolg es dann wirklich haben wird, das können wir dann vielleicht in 50 oder 100 Jahren beurteilen.
Da haben wir einen kleinen Einblick bekommen in einen Wald in Schleswig-Holstein. Graf Ranzau vom Waldbesitzerverband. Sie haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick über den Privatwald hier in Schleswig-Holstein. In wie vielen der Wälder sieht es ähnlich aus? Also, dass man gerade dabei ist, den Wald umzubauen vom möglicherweise Monokultur-Fichtenwald zum Mischwald?
Also Punkt 1, Monokulturen gibt es laut Bundeswaldinventur in Schleswig-Holstein nicht mehr, Gott sei Dank. Und das liegt daran, dass man, wie auch schon gesagt, seit 30 Jahren massiv mit dem Umbau beschäftigt ist. Und da gibt es für den Privatwald ein Förderinstrument, wird über die Landwirtschaftskammer begleitet, weil da die fachliche Instanz sitzt, als verlängerter Arm des Ministeriums. Und da ist es großes Ziel, den Laubwaldanteil stärker zu beteiligen. Und so können wir über diese Inventuren, das ist ja nichts anderes als eine Feststellung, wo steht wie viel wovon, feststellen, dass alle 10 Jahre der Laubwaldanteil um 5% angestiegen ist in den letzten 30 Jahren und dementsprechend der Nadelwaldanteil um 5% gesunken ist. Wir liegen jetzt in Schleswig-Holstein insgesamt über alle Waldbesitzarten verteilt zwischen 65% und 70% Laubwaldanteil und der Rest ist Nadelwald, in erster Linie Fichte.
Das heißt, Sie würden sagen, Sie sind gut aufgestellt für die Zukunft?
Noch nicht gut genug. Das steht fest. Und aus dem Grunde, weil wir eben jetzt diese schwierigen Fragen zu klären haben und natürlich jetzt nicht falsche Maßnahmen ergreifen wollen, weil alles, was wir jetzt falsch machen, das wirkt sich dann auch in den nächsten Jahrzehnten eben falsch aus. Hm. Haben wir die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt beauftragt, für die Standorte in Schleswig-Holstein, sind ja sehr unterschiedlich, die richtigen Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Sprich, das ist ein Verfahren. Bäume, die gut mit den neuen klimatischen Bedingungen klarkommen.
Ohne irgendwelche Vorbehalte gegenüber Ausländern, sondern wir versuchen alle mit einzubeziehen. Wichtig ist, dass sie klimatolerant sind.
Herr Sturm, Sie haben vorhin gesagt, bei Ihnen gibt es gar nicht so riesige Probleme, zum Beispiel mit dem Borkenkäfer. Welche Unterschiede gibt es jetzt zwischen den bewirtschafteten und den nicht bewirtschafteten Wäldern?
Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir in den nicht bewirtschafteten Wäldern, egal wie naturnah die sind, eigentlich im Augenblick feststellen können, dass da praktisch keine Schäden sind. Also selbst die Fichten, wir haben da auch aus der Bewirtschaftung genommen ein paar Fichtenmonokulturen. Auch die sind relativ stabil, da passiert nicht viel, da gehen auch kaum die Borkenkäfer rein.
Und woran liegt das?
Also unsere Auffassung dazu ist, dass wir glauben, dass die Bewirtschaftungsintensität da eine Rolle spielt. Das heißt also, wir haben ja in Ökosystemen immer damit zu tun, dass wir Störeinflüsse in Systemen halt haben. Die sind eigentlich ganz normal, jedes System kann auch mit solchen Störungen umgehen. Aber die Frage ist halt immer, wie häufig ist diese Störung, beziehungsweise mit welcher Intensität schlägt die zu? Und wenn man immer wieder mit einem kurzen Intervall, so wie es im Augenblick läuft, mit 5-jährigen Intervallen in die Waldbestände eingreift und dort durchforstet, dann scheint es nach unseren Beobachtungen nicht besonders hilfreich für die Baumarten zu sein. Und deshalb haben wir uns in den Laubholzbeständen schon deutlich, halten wir uns deutlich stärker zurück und in den Nadelholzbeständen versuchen wir das jetzt auch dementsprechend umzusetzen.
Jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema, nämlich wie viel darf man den Wald bewirtschaften? Sprechen wir gleich ausführlich drüber, genauso wie über die Schädlinge sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Borkenkäfer, Miniermotte und Eichenprozessionsspinner, das sind für die meisten von uns wahrscheinlich recht unbekannte Namen, aber das sind alles Schädlinge, die vor allem den Förstern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Knut Sturm, Förster in Lübeck, welche Schädlinge machen in Ihren Wäldern denn momentan die größten Probleme?
Naja, im Augenblick ist es der Buchdrucker an der Fichte, wobei das ist eigentlich nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht wirklich so ein ganz großes Problem. Wir haben Schadholzmengen, da lachen sich viele andere Betriebe kaputt drüber. Also das ist so bei 300, 400, vielleicht 500 Festmeter Holz. Wir haben halt 8% bei 5000 Hektar Fichten. Ist das ein viel höherer Vorrat, aber auch da ist die Schadensmenge immer noch relativ gering. Also im Augenblick haben wir eigentlich mit Schädlingen nicht wirklich viel zu tun. Die Sitka-Fichte ist fast schon weg.
Der Borkenkäfer?
Das war ein anderer Borkenkäfer. Der war früher latent immer auch und relativ unauffällig an der normalen Fichte. Und der ist dann irgendwann mal umgestiegen auf die Sitka-Fichte, weil die einfach besser schmeckt aus seiner Sicht. Und dann hat er relativ schnell ihr auch die Grenzen aufgezeigt, die des Wachstums hier hatte.
Und dann ist diese Art einfach verschwunden?
Na, die verschwindet langsam aus unseren Wäldern. Also das war jetzt nochmal ein beschleunigter Prozess. Solche Prozesse laufen ja immer nicht gleichförmig ab, sondern immer meistens schubweise in der Natur. Und wir haben jetzt vor 3 Jahren auch nochmal so einen richtigen Schub gehabt, wo die Sitka-Fichte stärker betroffen war, der bis heute anhält. Also jetzt scheint es aber so langsam vorbei zu sein, weil wir fast eigentlich keine mehr haben.
Graf Ranzow vom Waldbesitzerverband, wir haben schon bei Ihnen gehört, Borkenkäfer sind momentan ein Problem. Warum sind denn die Bäume gerade jetzt so anfällig dafür?
Also Borkenkäfer ist nicht generell ein Problem. Ich bin also ganz bei meinem Vorredner. Bei uns im östlichen Teil des Landes ist der Borkenkäfer keine Katastrophe. Im sandigen Bereich, im Geestbereich ist er sehr wohl ein ernstes Problem, aber auch noch keine Katastrophe. Wir in Schleswig-Holstein sind begünstigt, weil unsere Temperaturen natürlich vergleichsweise zum Rest der Republik immer noch milde sind und die Luftfeuchtigkeit höher. Aus dem Grunde ist die Katastrophe bei uns noch nicht in dem Maße messbar wie südlich der Elbe.
Und gibt es denn andere Schädlinge, die bei Ihnen momentan richtig große Probleme machen?
Nein. Also wir haben den Borkenkäfer. Der ist aber durchaus wirklich auf einige Individuen begrenzt. Auf der Geest haben wir durchaus einen sehr wirtschaftlich relevanten Schadensfall, aber das ist alles beherrschbar.
Mhm. Herr Heidemann vom Naturschutzbund, sehen Sie das auch so, dass alles momentan beherrschbar ist? Sind Sie auch so entspannt?
Na, ganz entspannt bin ich nicht, wenn ich sehe, wie die Bäume zurzeit vertrocknen. Das war ja auch in dem Beitrag schon angeklungen. Also wir haben ja ein enormes Niederschlagsdefizit. Und man spürt jetzt deutlich, wie nicht nur Fichten, sondern zum Teil auch Buchen, das ist leider so, Ahorn auch, enorm unter der Trockenheit leidet, auch bei uns im Ostholsteinischen.
Ich hake mal kurz ein, aber also Sie unterschreiben auch Trockenheit größeres Problem als Schädlinge.
Das ist im Moment das größere Problem, wo beides miteinander zusammenhängt. Also die Borkenkäferkalamitäten auf Standorten ja wie in der Geest, wo sie ganz besonders eben doch zu spüren sind, sind natürlich auch durch die Trockenheit bedingt. Das heißt, weniger vitale Bäume, also hier in diesem Falle Fichten, werden deutlich leichter angegriffen und haben auch weniger Abwehrmechanismen gegenüber dem Borkenkäfer, können ihn also nicht sozusagen totharzen. So, und dann haben die Borkenkäfer ein leichtes Spiel und bringen diese Bäume eben zum Absterben. Nicht? Das geht Hand in Hand.
Welche Schädlinge wurden denn eigentlich eingeschleppt und wie groß ist die Gefahr, dass weitere eingeschleppt werden in Zukunft?
Ach, das Letztere so, man weiß es nicht richtig. Nicht? Es gibt ja immer wieder so Hiobsbotschaften. So konnte man sich vor 10, 15 Jahren gar nicht vorstellen, dass es beispielsweise der Esche jetzt auf einmal so schlecht geht, also durch dieses Eschentriebsterben, nicht? Was so ein Faktor ist, dem man sich jetzt erstmal so richtig herantastet, also wissenschaftlich, wodurch ist das bedingt und vielleicht auch, was kann man dagegen tun, obwohl in der Regel ist man hilflos. Bei anderen Baumkrankheiten, wie also das sogenannte Ulmensterben, was durch einen Käfer mitverursacht wird, der eigentliche Verursacher ist aber ein Pilz, da weiß man eben, das hat er schon vor Urzeiten so gegeben, eben immer in großen Wellen. Also auch aus dem Mittelalter ist so etwas schon bekannt dort, nicht? Aber inwieweit so etwas durch eben andere Faktoren wie eben jetzt klimabedingte Trockenheit, Heizereignisse oder aber eben auch Schadstoffemissionen aus der Luft eben. Das Thema ist immer noch up to date, auch wenn es jetzt weniger um Schwefel geht, sondern eigentlich mehr um Stickstoff, der von oben in zu großem Maße herunterrieselt.
Schwefel ist das Stichwort saurer Regen von früher, ne?
Das ist der saure Regen, so nicht. Das war ja früher wirklich das Thema Waldsterben.
Genau, Waldsterben 1.
So. Haben wir das so ein bisschen, ja, ich sag mal so, umgeschichtet, nicht? Und alle diese Faktoren greifen ineinander und das ist etwas, was einem wirklich Sorge bereitet. Man kann ja beim Waldbestand, beim Baumbestand nicht einfach umswitchen, so wie in der Landwirtschaft, dass man sagt, so, jetzt, das rentiert sich jetzt hier nicht mehr. Jetzt
alles
baue ich
weg.
Eben in den nächsten Jahren was anderes an, so, nicht? So schnell geht das im Waldbau nur ganz und gar nicht.
Und man weiß ja auch, haben wir gerade gehört, noch gar nicht, was man wo am besten anbaut, quasi.
Eben. Ja, und da muss man, denke ich, auch davor warnen, so jetzt auf ja, Schnellschüsse vorzunehmen, also auf Holzarten so zu setzen, weil es dann irgendwie heißt, sie seien jetzt trockenheitsresistent oder so. Man hört alles Mögliche, wie Baumhasel oder so, also Arten, die hier bei uns nur überhaupt noch nicht geläufig sind. Nicht? Und so eine Entscheidung zu treffen, das wäre auch eine Entscheidung für viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte. So, nicht, wo eben sich so ein Holz auch ins Ökosystem einfügen muss, wenn es das überhaupt kann. Und da sind wir eben selber sehr skeptisch. Nicht?
Ich habe eine Mail bekommen von Andrea Christiansen. Sie schreibt, im Biosphärenreservoir Harz um den Brocken herum, da sieht man sehr deutlich, wie die Fichtenbestände vom Borkenkäfer vernichtet werden. Dort erklärte mir eine Biologin, dass nichts unternommen wird, sondern der Wald sich selbst regenerieren darf. Man hat erkannt, dass mit dem Sterben der Fichten auch der Borkenkäfer sich erledigt. Wenn die Monokulturpflanzungen aufhören und sich der Wald durch eigene Neubewaldung mit Buchen, Eichen etc. wieder regeneriert, was man natürlich zum Teil ein bisschen unterstützen kann, dann bekommen wir wieder stabile Wälder. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, da hat Graf Ranzau schon gesagt, wir sind mittendrin in dem Prozess, also Monokulturen gibt es bei uns in Schleswig-Holstein fast nicht mehr. Dann schreibt sie aber auch noch, in den Gemeinden bräuchte es eigentlich überall eine vernünftige Baumschutzsatzung. Beispiel Hennstedt-Ulzburg, hier ist jetzt gerade eine fast 100 Jahre alte Linde einfach gefällt worden. Hier ist es auch wichtig, dass nicht nur in Staatsforsten und Privatwäldern, sondern auch im Gemeindebereich geguckt wird, wie kann ich vernünftig Bäume schützen und neue Bäume anpflanzen. In die Runde die Frage, ist das was, wo sie recht hat? Braucht man sowas und bringt es überhaupt was?
Also ich glaube, wenn man jetzt anfängt oder wenn man diese Bestände dort jetzt aufräumen würde und dann wieder aufforsten würde, dann würde man ja einen Wald hinkriegen, selbst wenn man Baumartenwechsel machen würde, der wäre wieder gleichaltrig. Also und was wir brauchen, sind halt wirklich gemischte, artenreiche, ungleichaltrige naturnahe Wälder. Und das ist das ganz Wichtige dabei. Wir haben in der Vergangenheit immer nicht auf die Baumarten gesetzt, die sozusagen sich hier natürlich durchgesetzt haben in den letzten 100 oder 1000 Jahren, sondern wir haben halt auch relativ viel aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten innerhalb der Forstwirtschaft auf schnell wachsendere Baumarten gesetzt. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, die wir nicht wiederholen sollten. Und dazu zählen eben auch Baumarten, die denn jetzt unter dem Deckmäntelchen der Klimatoleranz von einigen Forstverwaltungen wieder eingeführt werden, wo ich glaube, dass das ein Fehlschluss sein wird, der die gleichen Probleme produzieren wird, wie auch in der Vergangenheit oder wie jetzt ja auch zu sehen ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich stärker darauf setzen, Naturverjüngung zuzulassen, also gar nicht so viel pflanzen, sondern das wird in vielen Bereichen sich von alleine regeln, gerade wenn die Ausgangslage ja relativ gut ist, wir viel auch an naturnahen Beständen halt haben oder viel Laubholz schon haben, dann wird da auch viel Laubholz Naturverjüngung kommen. Dann müssen wir jachtlich was regeln, das heißt also wir haben häufig auch hohe Wildbestände, die die Laubholzverjüngung zurückbeißen, also das ist auch ein relativ starkes Problem. Und ich glaube, da liegt viel drin, dass wir da eine Änderung herbeiführen. Und noch ein Punkt auch zum Aufräumen der Flächen. Es ist aus meiner Sicht auch ganz elementar wichtig, dass wir einen Großteil der Biomasse, die jetzt die Systeme aufgebaut haben, tatsächlich auch auf den Flächen lassen und nicht runterziehen beziehungsweise nutzen, weil letztendlich dieses Holz, wenn es verrottet, Totholz bildet. Dieses Totholz ist ein Feuchtigkeitsspeicher und diese Feuchtigkeit, die werden wir auf den Freiflächen brauchen in den nächsten Jahren.
Ich glaube, da wird Graf Ranzau schüttelt schon mit dem Kopf. Ich würde sagen, dieses Thema mit dem Totholz rausnehmen, Totholz drin lassen, vertagen wir noch ein kleines bisschen. Es war ja gerade in der Mail angeklungen, diese Baumsatzung und die Gemeinden. Herr Heidemann würde da auch gerne noch was zu sagen. Sind die Gemeinden zu nachlässig?
Also Ja, leider sind viele Gemeinden zu nachlässig, wobei man jetzt sagen muss, es ist ein anderes Thema als das Thema Wald an sich. Bäume in der Stadt haben ja eine hohe ästhetische Bedeutung. Sie sind auch fürs Stadtklima gut. So, und das Herz der Bürger hängt an solchen alten Bäumen. Das ist vollverständlich und dem sollten sich die Kommunen auch eher zuneigen. Dieser Fall, den die Hörerin dort geschildert hat, wenn das denn so ist und diese Linde noch gesund war, nicht, das kann man nicht immer ohne weiteres erkennen. Die können also auch bruchgefährdet sein durch einen Brandkrustenpilz beispielsweise oder so. Dann kann das ganz schnell gehen. Aber wenn sie eben gesund gewesen ist und beispielsweise nur eine Baumaßnahme hat weichen müssen, dann ist sowas in unserer Zeit eigentlich nicht mehr drin.
Also auch da einfach mehr auf die Bäume, sag ich mal, achten und welche Bedeutung die einfach auch fürs Klima haben.
Ja, es gibt Baumschutzsatzungen in diversen Kommunen, aber es kommt auch sehr darauf an, wie die Kommune damit selber umgeht. Also wenn man eine Baumschutzsatzung hat, aber eben ständig Ausnahmen gewährt und die Ausnahme zur Regel wird, dann macht man sich damit als Kommune auch in Sachen Naturschutz, Baumschutz unglaubwürdig.
Ökologie, Ökonomie und sozialer Lebensraum, das sind die drei Erwartungen, die wir alle an unsere Wälder stellen und die stehen im Spannungsfeld, das ist eben schon ein bisschen angeklungen. Knut Sturm, Förster im Lübecker Stadtwald, hat gesagt, es ist ganz wichtig, Totholz im Wald zu lassen, damit da Biomasse ist als Wasserspeicher, und Graf Ranzau vom Verband der privaten Waldbesitzer, der hat gleich energisch mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe Sie vertröstet, jetzt dürfen Sie sagen, warum Sie da energisch mit dem Kopf geschüttelt haben.
Naja, Totholz ist ein wichtiger Faktor. Jeder Wald braucht Totholz, weil es viele Individuen gibt, die davon leben. Das ist vollkommen unbenommen. Aber wenn wir diese Wälder, die tatsächlich jetzt abgestorben sind, wieder neu bewalden wollen, dann müssen wir erstmal das vorhandene Holz beseitigen, sonst funktioniert das nicht. Oder ich muss eben auf dem Standpunkt stehen, dass ich die Sache sich selbst überlassen will. Dann habe ich aber nicht die Möglichkeit, die Baumarten zu pflanzen, die jetzt auch klimatolerant sind. Und darauf kommt es uns ja jetzt an. Wir wollen ja nicht, dass die Natur jetzt selbst den Fehler macht, wieder mit den Baumarten zu arbeiten, die überhaupt nur da sind. Unter Umständen sind es ja ganz andere Baumarten, die gar nicht vorhanden sind. Wenn keine Mutterbäume vorhanden sind, gibt es auch keine Verjüngung in diesem Fall. Also ganz wichtig, Baumartenwechsel muss durchgeführt werden, in Abhängigkeit nicht von dem Gefühl und ich meine und ich hätte, sondern rein wissenschaftliche Basis.
Also das heißt, Sie trauen der Natur das nicht zu, dass sie das selber auf die Reihe kriegt, ganz platt
gesagt. Sie kann das ja nicht. Wo sollen die denn herkommen, diese Bäume, wenn sie nicht vorhanden sind als Mutterbäume? Sie kann ja nur das vermehren, was als Mutterbaum irgendwo in der Nähe steht.
Aber,
und das ist das Kriterium. Wenn wir die Ausgangsbäume nicht haben, die wir jetzt brauchen, dann müssen wir sie künstlich einbringen. Das ist jetzt ganz wichtig, damit nicht das Problem sich wiederholt.
Aber Knut Sturm hatte gesagt, bei ihm im Lübecker Stadtwald, es sind ja ähnlich klimatische Bedingungen, ist momentan eigentlich die Lage ganz okay.
Aber nicht ähnliche Bedingungen wie im Brocken.
Nein, das stimmt. Aber
also wir sprachen, das war ja die Anfrage einer Zuhörerin, die sagte, sie hätte beobachtet.
Genau.
Und daraufhin hat der Sturm geantwortet. Also es ist nicht bezogen auf den Lübecker Stadtwald, wir reden hier nicht von Schleswig-Holstein.
Ah, okay. Aber dann gucken wir jetzt wieder auf Schleswig-Holstein. Da das Thema Totholz drin liegen lassen, Bäume einbringen. Ich vermute, Herr Sturm würde sagen, muss auch in Schleswig-Holstein gemacht werden im Wald, oder?
Naja, ich will auch noch mal was sagen zu den Baumarten, eben dieser Wechsel. Also und auch, dass man der Natur das nicht zutraut. Also wir haben ja einige Flächen auch, die bei uns geschädigt sind. Und wir haben die jetzt, sind gerade dabei, die auch zu untersuchen, diese Flächen. Also wir machen diese wissenschaftlichen Untersuchungen begleitend in unserem Wald seit 1992 mit einer Stichprobeninventur, die sehr genau ist. Und können wir dann eben auch immer wieder gucken, wie sich die Bestände entwickelt haben. Und da kommt halt zum Beispiel raus, wir haben jetzt mal Sitka-Fichtenbestände, die 2016 und 17 abgestorben sind, untersucht und mal geguckt, wie viele Baumarten haben sich da verjüngt in dieser Fläche. Vorher waren es 2 Baumarten, Fichte, Sitka-Fichte, jetzt sind es 13 Baumarten, davon sind 10 Laubbaumarten und 3 Nadelbaumarten. Also die verjüngen sich. Und wenn man auf den Harz geht, dann sieht man ja auch, das war vorher fast reine Fichte in diesen Beständen. Und wenn man da jetzt drauf geht, dann findet man da eben auch zusätzliche Baumarten drin, wie Eberesche, wie Buche. Da ist die Baumartenvielfalt natürlich am Brock ein bisschen eingeschränkter. Die kommen auch. Und das ist halt der entscheidende Punkt, dass man wirklich auch das, was sozusagen von Natur aus dort möglich ist, dann auch zulässt. Und da kommt der größte Teil von alleine. Da ist aber das Wildproblem halt häufig eins. Und da müsste man wirklich auch nochmal ernsthaft darüber diskutieren, wie man das in den Griff kriegt, um da wirklich eine Möglichkeit hinzukriegen, die verbissempfindlicheren Laubbaumarten, das ist meistens so, besser in die Flächen zu kriegen.
Aber da sind wir wieder außerhalb von Schleswig-Holstein, deswegen gehen wir mal wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Würden Sie denn sagen, wir brauchen, also wir müssen überhaupt gucken, welche Bäume sind klimaresistent, welche neuen Arten brauchen wir, oder würden Sie sagen, das regelt der Wald schon alleine, dass er klarkommt?
Also ich glaube, den größten Teil regelt der Wald alleine. Klimatolerante Baumarten ist so ein Begriff, der ist jetzt, hört sich total klasse an. Wir reden im Augenblick aber eigentlich immer, und wenn man auch die ganze Fachdiskussion miterlebt, in der Regel über Trockenstress. Wenn wir vor 2 Jahren hier gesessen hätten, hätten wir uns darüber Gedanken gemacht, warum denn, und das war auch ein Problem bei uns zum Beispiel im Lübecker Stadtwald, dass mich viele Leute angesprochen haben, jetzt so viel Wasser im Wald, sterben da die Bäume denn nicht? Das heißt also, Sie sehen, die Klimaextreme nehmen zu, und wir haben dann immer die Neigung dazu, jetzt über trockenresistente Baumarten zu sprechen oder über klimatolerante Baumarten oder was man auch immer macht. Klimatolerant heißt ja auch nicht unbedingt schädlingstolerant. Das heißt also, wir müssen eigentlich viel ökologischer daran gehen, und diese ökologische Herangehensweise muss dann, und dann muss man betrachten, was passiert da eigentlich in dem System im Augenblick. Und da passiert, da ist eine große Störung. Störungen sind in Systemen typisch, auch Trockenstress hat es auch früher immer mal gegeben, auch Nässestress hat es immer gegeben, Insektenmassenvermehrung hat es immer gegeben. Die Frage ist nur die Intensität und die Intervalle, in denen die Störungen auftreten, die werden immer kürzer. Das heißt also, da passt sich dann ein System irgendwann mal an und verändert sich. Und wir müssen viel mehr beobachten, in welche Richtung veränderten sich das. Und wir können durch unsere Inventuren zum Beispiel zeigen, es gibt im Augenblick 2 Laubbaumarten, die in der ganzen Diskussion überhaupt noch keine Rolle gespielt haben, nämlich die Hainbuche und der Felderhorn, die sich relativ stark verjüngen. Das heißt, das sind 2 heimische Baumarten, die offensichtlich mit dieser Situation auch irgendwie umgehen können.
Dann fasse ich mal zusammen. Sie plädieren dafür, dem Wald Ruhe und Zeit zu geben, um das zu beobachten, wie er sich anpasst. Und Graf Ranzau plädiert dafür, zu forschen, welche Arten möglicherweise viel besser mit den neuen klimatischen Bedingungen klarkommen. Und dann, bevor man einen Schnellschuss macht, erstmal zu gucken und die dann zu pflanzen mit Bedacht.
Also ich muss sagen, wenn ich solche Argumente höre wie von Herrn Sturm, dann wird nicht berücksichtigt, dass wir hier in Schleswig-Holstein uns in einer sehr komfortablen Räumlichkeit bewegen. Der Standort Schleswig-Holstein ist eben nicht in dem Maße betroffen wie der Rest der Republik. Und da können wir natürlich wunderbar sagen, wir warten das mal ab. Aber wenn Sie jetzt in einer Region zu Hause wären, die voll betroffen wären, wie zum Beispiel im Harz, nur mal diesem Beispiel zu bleiben, da hätten Sie jetzt aber ganz anders geredet. Und das muss ich sagen, das finde ich ziemlich ignorant. Und insofern ist es wichtig, dass wir jetzt diesen Komfort ausnutzen, um zu sagen, was müssen wir machen, damit es uns nicht morgen auch erwischt.
Also das heißt, Sie plädieren dafür, quasi schon die Katastrophe gar nicht erst zu uns kommen zu lassen.
Im Rahmen der Möglichkeiten. Waldumbau ist ein langer Prozess. Aber da, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, wo jetzt Ausfälle sind, versuchen wir, Bäume mit einzumischen. Und das müssen Bäume sein, von denen wir wissen, dass sie klimatolerant sind. Das ist nämlich nicht nur irgendwie ein Wort, das sich schick anhört, sondern es ist die Bedingung dafür, dass es nicht in einer Katastrophe endet.
Soll man den Wald möglichst wirtschaftlich nutzen oder soll man ihn möglichst naturnah lassen? Darüber haben wir gerade in zur Sache schon ein bisschen diskutiert und wir haben gemerkt, das ist ein Spannungsfeld, wo die Meinungen auseinandergehen. Da habe ich eine Mail zu bekommen von Jürgen Schob aus Bargteheide. Er schreibt, Ökonomie und Ökologie sollten im Wald gleichermaßen berücksichtigt werden. Kein vernünftiger Mensch würde einen Baum verrotten lassen, für den er 5.000 bis 10.000 Euro erhält, zumal wir gutes Holz in der Möbelindustrie im Hausbau benötigen. Importholz ist eine schlechte Alternative. Graf Ranzau nickt schon, also das spielt Ihnen in die Karten, diese Mail, oder?
Das ist vernünftig. Also, und es geht auch nicht um naturnah und nicht naturnah, es geht um nachhaltige Wirtschaftsweise. Und die berücksichtigt genau diese Faktoren und vor allen Dingen auch die sozialen Faktoren. Und die sind ja gerade durch den Klimawandel so bedroht. Und deswegen müssen wir eben auch handeln, damit die sozialen Leistungen unseres Waldes erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt werden.
Was meinen Sie genau mit den sozialen Leistungen?
Sauerstoff zu produzieren und Kohlendioxid zu binden ist eine soziale Leistung, die kommt jedem zugute. Wasser, Trinkwasser zu produzieren ist eine soziale Leistung, die jedem zugute kommt. Staub zu binden, Lärmschutz auszuüben und natürlich auch Erholungsraum zu sein für die Menschen, das sind alles soziale Leistungen.
Aber sprechen Sie das jetzt dem naturnahen Wald von Herrn Sturm ab?
Nein, überhaupt nicht. Nur insofern, wenn ich die Nutzung reduziere und eine so hohe Holzbevorratung habe auf der Fläche, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr hohen Totholzanteil. Und der Totholzanteil ist natürlich der, der nicht mal klimatisch wirksam ist. Der gibt jetzt das wieder ab, was er vorher aufgebaut hat. Das heißt, es ist eine Nullsummenrechnung. Je mehr Holz ich wirtschaftlich nutzen kann, umso mehr kann ich konservieren und dauerhaft das CO2 gebunden lassen.
Herr Sturm, hat er recht mit dem, was er sagt?
Nein, das ist wissenschaftlicher Unfug. Also man muss einfach mal sagen, das Prinzip, wenn Sie Totholz im Wald belassen, haben Sie natürlich zum einen erstmal wirklich auch einen Klimaspeicher, weil wenn so ein Baum sich langsam zersetzt, dann ist es, wenn Sie durch den Wald gehen und einen zersetzten Baum in die Hand nehmen und den ausdrücken, werden Sie merken, da läuft Wasser raus. Das macht er auch, wenn Sie fast auf einer Freifläche sind und da liegt ein Totholzstamm, der kühlt. Das ist ein Kühleffekt, den er hat. Auch Totholz hat diesen Kühleffekt. Wir haben wissenschaftliche Untersuchungen zusammen mit der Universität in Eberswalde gemacht, die genau dieses sozusagen belegt hat. Also ist mehr Biomasse in dem Wald drin, ist mehr Totholz in dem Wald drin, wirkt sich das aus, dass der Wald bei sehr heißen Sommertagen zum Beispiel noch kühler ist als ein normaler Wald. Das heißt also, der naturnahe Wald mit hohen Totholzanteilen kühlt, und das ist das, was wir brauchen, ein Kühlschrank für die Landschaft, das ist der Wald, das ist die Sozialfunktion, die er denn auch tatsächlich ausführt. Diese Funktion müssen wir viel stärker noch in Fokus setzen, und da wird man merken, dass ein naturnaher, also aus den Laubbaumarten bestehender, mit viel Totholz ausgestatteter Wald eine deutlich höhere und bessere Funktion in diesem Bereich erreicht. Ich will vielleicht nochmal was zur Ökonomie sagen. Unser Wald ist nicht unökonomisch, also auch wenn er naturnah ist. Und das ist ja gerade das Prinzip, dass wir aus der Natur heraus lernen wollen und dann mit möglichst wenig Eingriffen einen möglichst hohen Ertrag erzielen wollen. Und das
also
gelingt
übersetzt,
uns im Augenblick
Sie nehmen weniger
gut.
Bäume, genau. Aber wollen pro Baum mehr Geld erzielen.
Genau, und das ist genau, was der Hörer auch gesagt hat. Natürlich lassen wir keinen Baum im Wald liegen, der 5.000 Euro wert ist, sondern die ziehen wir natürlich auch aus dem Wald raus. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das dann eben beschränken, genau auf solche Baumarten, also und auch auf diese Bäume, die sozusagen so wertvoll sind. Und
aber
uns nicht da drinnen verlieren.
Aber ist das nicht kontraproduktiv, die wertvollsten Bäume rauszunehmen?
Ja,
sind die nicht auch für die Natur wertvoll?
Ja, die sind für die Natur wertvoll, aber wir machen deshalb ja auch eine sehr genaue Berechnung und auch eine sehr genaue Inventur, wie viel wir da rausnehmen können. Das heißt also, Holz wächst nur an Holz, das ist ein altes Forstprinzip. Das heißt also, haben Sie viel starke Bäume, haben Sie auch an diesen starken Bäumen viel Zuwachs. Dann können Sie auch relativ viel von den starken Bäumen ernten. Haben Sie wenig dicke Bäume, können Sie auch wenig ernten. Das ist ja ganz logisch. Das heißt also, und dann muss man immer darauf achten, wie groß ist der Zuwachs. Wir wissen ziemlich genau, ich würde es Ihnen am Beispiel der Eiche erklären. Die Eiche hat bei uns einen Zuwachs von ungefähr 2,5% pro Baum bei den alten Bäumen. Und davon nutzen wir 1,3 im Augenblick, weil wir wollen von 80.000 Festmeter, die wir im Augenblick bei uns im Wald stehen haben, auf 150.000. Das können wir nur machen, wenn wir weniger nutzen. Wenn wir mehr nutzen oder noch stärker über dem abnutzen bei den alten Bäumen, kriegen wir eben die alten Bäume nicht. Und die sind auch wieder für die biologische Vielfalt wichtig.
Ich muss da mal reingrätschen, gerade mit den Festmetern und Zuwachs, den Prozentzahlen. Ich glaube, da verlieren wir sonst denjenigen, der sich da nicht so gut mit auskennt, mich eingeschlossen. Herr Heidemann, Sie sitzen zwischen den beiden. Können Sie vermitteln, was ist Ihre Position? Ist das Totholz jetzt wichtig oder ist das Totholz kontraproduktiv, weil es das ganze CO2 wieder freilässt? Naturschutzbund, ich würde schätzen, Sie sind auch eher auf der Natur Seite, aber vielleicht können Sie ein bisschen vermitteln.
Also Totholz ist in der Tat ein CO2-Speicher. Es ist so Faustregel, je älter der Wald ist, also sowohl als Waldstandort, wie aber eben auch als Baumbestand, desto höher ist die Speicherfähigkeit dieses Waldes für CO2. Und sie nimmt eben auch bei alten Baumbeständen weiterhin zu. Das heißt, Baumbestände, die jetzt so als hiebreif gelten, so in der konventionellen Forstwirtschaft, ich sage das jetzt einfach mal so, Buche wird ja teilweise schon mit 100 Jahren, wenn sie auf dick gezüchtet worden ist, oder mit 120 Jahren, denn eingeschlagen. Aber darüber hinaus.
Eingeschlagen heißt gefällt.
Gefällt. Die Buchen, die eben älter werden, und wenn man sie älter werden lässt, speichern noch ungeheure Mengen CO2. Also als Klimaschutzeffekt sind alte Wälder, alte Baumbestände ungemein wertvoll. Es wird auch enorm viel CO2 im Boden gespeichert. Man hat ja eigentlich so profan nur so die Bäume vor sich und denkt, das Holz besteht aus Kohlenstoff und das ist der Speichereffekt, der einzige. Nein, das ist so nicht, sondern der Waldboden kann und da trägt natürlich auch das Totholz dazu bei, was ja langsam dann verrottet und organische Substanz bildet mit dem Laub, den Humus eben. Da können CO2-Mengen gespeichert werden. Die sind durchaus, wenn nicht sogar noch größer, genauso groß wie eben das, was in der Holzmasse so gespeichert ist. Nicht? Das darf man nicht unterschätzen. Und ja, dann muss man eben sehen, es geht ja nicht nur um CO2-Speicherung, so auch wenn das zurzeit natürlich das Thema schlechthin ist, sondern Totholz und Altholz, also alte Bäume, sind für die Biodiversität, also für die Artenvielfalt, unverzichtbar. Da tobt das Leben, eben in diesen alten Bäumen mit Totholzanteilen oder welche, die eben schon abgestorben sind. Tote Bäume, die noch stehen, die langsam zerbröseln, oder tote Bäume, die umfallen, als Ganzes möglichst liegen bleiben und nicht von den Selbstwerbern, also den Brennholznutzern, gleich aufgearbeitet werden. Das ist aus ökologisch, ja, biologischer Sicht so der hohe Wert des Waldes. Und insofern plädieren wir schon dafür, den Totholzanteil, aber eben auch gerade den Altbaumanteil so deutlich zu erhöhen. Das spricht nicht dagegen eben, dass man eben so Bäume im Wert von 5.000 Euro pro Stamm, also eine Furniereiche, daraus zieht. Die ist genau auf diesen Zweck über Förstergenerationen hochgezogen worden. Aber eben daneben steht vielleicht eine Eiche, die verkrunschelt ist und so, die nicht diesen Wert hat. Und so etwas sollte man auf jeden Fall stehen lassen.
Ich würde Graf Ranzow gerne da nochmal drauf antworten lassen, denn Sie beide hatten jetzt ganz viel ausführlich Zeit, Ihre Position darzustellen. Deswegen an Sie nochmal das Wort.
Also zum einen reden wir von einem naturnahen Wald, nicht nur, wenn wir von dem Forst in Lübeck sprechen, sondern wir haben davon zahlreiche im ganzen Lande. Es ist auch unsere Zielsetzung, auch die Zielsetzung des Waldbesitzerverbandes, diesen zu fördern. Dass das Wild dann vernünftig reguliert werden muss, ist auch eine Klarheit, absolut d'accord. Und es geht nicht um die Frage, ob wir Totholz haben wollen oder nicht. Es geht nicht um Ja oder Nein, es geht nur um die Menge des Totholzes. Jeder Baum, der gefällt wird, hinterlässt automatisch Totholz. Denn es ist ja nicht alles zu verwerten. Und alles, was wir nicht sehen, was unter der Erde sich befindet, ist ja auch Totholz. Und verrottet langsam und trägt zur Humusbildung bei. Das ganze Laub, was jedes Jahr runterfällt. Und es ist aber so, dass die Bäume alle ihre unterschiedlichen Leistungskurven haben. Und es ist zwar richtig, dass auch eine alte Buche, die älter 120 ist, immer noch zuwächst und dicker wird, genau wie eine Eiche. Aber sie lässt eben an Leistungsvermögen nach. Und aus dem Grunde ist es, gerade wenn wir eben die CO2-Bindung im Auge haben wollen, und das ist ja das, was uns im Zusammenhang mit dem Klimawandel durchaus interessieren sollte, dann ist es nicht unbedingt ratsam, jetzt nur möglichst alte Bäume zu haben, sondern auch die Leistungsfähigkeit dieser Bäume zu berücksichtigen, um so viel CO2 wie möglich zu binden und dann zu überführen in eine konservierte Form und Weise. Und da ist jeder Mensch gefordert, möglichst viel Holzprodukte zu kaufen.
Da sind wir an dem Punkt. Die Bauminister haben sich gerade diese Woche getroffen und besprochen, dass Bauen mit Holz einfacher werden soll. Das heißt, tendenziell wird mehr Holz benötigt. Auch da sehen wir schon wieder ein Spannungsfeld. Da sprechen wir gleich drüber hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Dass der Wald Hilfe braucht, das hat inzwischen auch die Politik erkannt. Diese Woche gab es deshalb einen Waldgipfel bei Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Das Ergebnis ist, 800 Millionen Euro sollen Bund und Länder in den kommenden 4 Jahren für den Wald bereitstellen. Wofür das Geld aber tatsächlich eingesetzt wird, das ist im Moment noch nicht so richtig klar. Genauso wenig, wie die Gelder eigentlich verteilt werden sollen. Wie kann das Geld sinnvoll für Schleswig-Holsteins Wälder eingesetzt werden? Darüber hat mein Kollege Michael Frömter mit Umweltminister Jan-Philipp Albrecht gesprochen.
Das Ziel ist klar. In Schleswig-Holstein darf kein Wald verloren gehen. Ganz im Gegenteil, soll in den kommenden Jahren mehr Wald geben. Sind derzeit etwa 11% der Landesfläche bewaldet, sollen es künftig 12% werden. Doch das kostet Geld. Wie viel Geld aus dem Milliardenpaket zur Rettung der Wälder nach Schleswig-Holstein fließt, weiß Umweltminister Jan-Philipp Albrecht derzeit aber noch nicht.
Der Verteilungsschlüssel ist noch nicht festgelegt. Er sollte ja auch darauf ausgerichtet sein, wo das Geld auch ausgegeben werden kann. Also zur Wiederaufforstung oder zur Neuaufforstung muss es unterschiedliche Schlüssel geben. Und ich hoffe natürlich, dass wir von diesen Mitteln profitieren können. Und dann werden wir die auch kofinanzieren. Das ist für uns vollkommen klar.
Doch Geld alleine reicht nicht. Für eine massive Neuaufforstung sind vor allem Flächen nötig. Und die des Landes werden alleine nicht ausreichen, sagt der Umweltminister. Er sucht deshalb nach neuen Wegen.
ist es möglich, für die Aufforstung auch neue Flächen zu gewinnen und gleichzeitig den Betrieben, den landwirtschaftlichen Betrieben auch eine Perspektive zu bieten, auf ihrer Fläche eben gewinnbringend zu wirtschaften. Das muss man zusammen denken. Und wenn wir ein integriertes Konzept da erarbeiten, dann sollte das auf diese Richtung ausgerichtet sein.
Ob das gelingt, ist offen, denn bislang sind Land- und Forstwirte da eher zurückhaltend. Schwierig ist zudem noch die Frage, welche Baumarten angepflanzt werden sollen. Umweltminister Albrecht setzt da auf einen nachhaltigen Mischwald.
Wir brauchen deutlich höhere Laubwaldanteile im Land und es müssen vor allen Dingen möglichst heimische Baumarten sein, die dann in einer naturnahen Nutzung auch wirklich aufgebaut werden, wo die Dichte aufgebaut wird und nicht einfach nur sozusagen schnell aufgeforstet und dann wieder geschlagen wird.
Weniger Holzeinschlag bedeutet für die Forstwirtschaft auch weniger Umsatz und damit einen weiteren Streitpunkt, mit dem sich Umweltminister Albrecht wird auseinandersetzen müssen.
Ja, nicht nur Umweltminister Albrecht, genau die Streitpunkte, die wir auch heute Abend hier in zur Sache schon zum Teil angesprochen haben. Es gab ja diese Woche nun diesen Waldgipfel, deswegen will ich den überhaupt nicht außen vor lassen, sondern würde gerne nochmal bei Ihnen kurz die Positionen abfragen, wie Sie zu dem Ergebnis dieses Waldgipfels stehen. Ich würde sagen, wir beginnen mit Graf Ransau für die privaten Waldbesitzer.
Ja, wir sind froh und dankbar, dass es diesen Waldgipfel gegeben hat und ich bin erfreut über das Ergebnis natürlich, das ist hervorragend.
Hätten Sie mit so viel gerechnet?
Ich hätte gedacht, dass es schwieriger würde, das durchzusetzen. Aber man muss einfach erkennen, dass alle Beteiligten dieses Waldgipfels, und das sind ja alle Agrarminister der Bundesländer gewesen, natürlich unglaublich betroffen sind. Und aus dem Grunde dann auch eine große Bereitschaft da war. Das kann also jetzt keiner mehr irgendwie von der Hand reden und sagen, ist nicht so schlimm. Die einzigen, die eben nicht so intensiv betroffen sind, sind wir hier oben in Schleswig-Holstein, sagten wir ja schon. Also positiv, auch die Summe des Geldes positiv, damit wird nicht der ganze Wald wieder aufgeforstet werden können, der jetzt zerstört worden ist im Rahmen dieser Borkenkäfer- und Trockenheitsproblematik. Aber es ist doch ein ganz wesentlicher Beitrag, der geleistet wird. Bezüglich der Baumarten möchte ich mich nicht wiederholen. Ich setze nicht auf Ideologie, sondern ich setze auf Wissenschaft und bin völlig wertfrei, was das angeht. Aber ich bin mir sicher, dass ein sehr hoher Anteil der gepflanzten Bäume standortheimisch sein wird.
Super. Herr Heidemann vom Naturschutzbund Schleswig-Holstein, wie zufrieden sind Sie mit dem Waldgipfel?
Also wir haben hier in Schleswig-Holstein ja etwas andere Zielsetzung. Das klang ja auch durch
beim
Interview mit dem Minister
dort.
Es geht hier eben darum, und das ist ja schon ein sehr altes Ziel eigentlich, was in der Landesplanung, in Regierungserklärungen und so seit Jahrzehnten mitgeschleppt worden ist, nämlich den Waldanteil in Schleswig-Holstein zu erhöhen. 12% ist eben auch schon seit Jahr und Tag in aller Munde dort. Und da geht es in der Tat natürlich, welche Flächenkulisse nimmt man denn dafür?
Genau, ich hake kurz ein, weil das ein Thema ist, wo wir ja bisher noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ich will nur schon mal versprechen, da sprechen wir gleich noch mal ausführlicher drüber, aber jetzt dürfen Sie weitermachen.
Ja, das wäre eben der Punkt, weil das eine Möglichkeit wäre, auch ganz unterschiedliche Komponenten miteinander zu vereinen. Also nicht nur mehr Wald zu schaffen, sondern eben auch an bestimmten Standorten dort eine Entschärfung, ja, ich sag mal, der Umweltsituation herzustellen. Nicht? Also beispielsweise auf Niedermoorflächen, die bislang agrarisch intensiv genutzt worden sind, die dadurch aber enorm viel CO2 freisetzen. So, wenn man die, wie es ja auch empfohlen wird, eben auch von wissenschaftlichen Fachgremien, Thüneninstitut beispielsweise, wieder vernässt werden, dass man dort Erlen oder auch beispielsweise Weiden hochkommen lässt, wobei Erlen natürlich im Hinblick auf eine Nutzungskomponente noch etwas interessanter wären. Oder eben auch Hänge, die zu Gewässern abfallen, sowas haben wir ja häufig zu unseren Seen, zu unseren Fließgewässern, wo enorme Nährstoffeinträge in diese Gewässer erfolgen, eben durch die Bestellung zum Beispiel mit Mais dass auch solche Flächen eben bevorzugt bewaldet werden. Und
genau,
da ist es von uns eben doch eine Anregung, ja eine Forderung, so eine Flächenkulisse mal zusammenzustellen und zu sehen, welche Kapazitäten kann man daraus entwickeln,
genau,
auch als
und wie
Alternative.
Kann man auch die Landwirte dann überzeugen, umzustellen, möglicherweise mehr Waldfläche zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal drüber. Herr Sturm von den Forsten Lübeck ist noch ganz kurz dran und darf auch noch sagen, was er vom Waldgipfel hält.
Also ich fand den Waldgipfel insoweit ganz gut, als dass er ja noch kein Endergebnis erzielt hat. Und es gibt einen Beschluss oder Festlegung, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Und der zweite Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ist, dass es immer nicht von Aufforstung gesprochen wird, sondern das ganze Papier steht jetzt auch schon mal unter der Überschrift Wiederbewaldung. Das finde ich einen ganz extrem wichtigen Punkt, weil nämlich auch da zum Ausdruck kommt, dass viel mehr Naturverjüngung gemacht werden muss und nicht nur auf Pflanzung gesetzt wird. Ich glaube auch, dass das so die Punkte sind, die ganz wichtig sind, die wir stärker noch diskutieren müssen, nämlich diese, die mir da noch zu wenig erscheinen in diesem Papier, nämlich zum Beispiel auch das, wie das Geld oder wie denn so eine Maßnahme hinterher auch kontrolliert wird. Das heißt also, ich muss auch wissen, wenn ich Geld ausgebe, wie wird das ausgegeben, wie zielorientiert ist es, und wenn ich Wiederbewaldung sage, dann muss das Ziel sein, einen Wald wieder aufzubauen. Mit bestimmten Baumartenzusammensetzungen. Dafür brauchen wir zum Beispiel eine Standortkartierung. Das ist sehr intensiv auch diskutiert worden. Ich war ja selber in der Arbeitsgruppe auch drin zum Waldbau. Und da ist halt diskutiert worden, dass wir wirklich auch für diese Bereiche, die da wiederbewaldet werden, eben Standortkartierung auf einem hohen Niveau brauchen, damit wir eine relativ saubere Baumartenstruktur dann auch hinterher dahin legen können. Und das muss dann auch kontrolliert werden. Und da haben wir dann auch die Möglichkeit, Naturverjüngung als Hauptkomponente einzubauen und das dann eben möglichst wenig mit Pflanzung zu kombinieren. Das wäre meine Hoffnung. Das ist aber auch noch nicht entschieden.
Gerade haben wir schon über das Thema gesprochen, braucht Schleswig-Holstein möglicherweise einfach nur mehr Wald und alle Probleme sind gelöst. Ich glaube, so einfach lässt sich das Problem nicht lösen, aber da sprechen wir jetzt hier in zur Sache drüber. Ich habe eine Mail nämlich genau zu dem Thema bekommen von Josef Völker aus Bad Oldesloe. Er schreibt, was kann denn der Einzelne beitragen? Es gibt doch viele Flächen in Gemeinden, die ungenutzt sind, auch in den großzügig ausgewiesenen Gewerbebetrieben. Da gibt es Flächen, die man bepflanzen könnte. Und dann das heiße Thema, es heißt, man will keine landwirtschaftlich genutzten Flächen aufforsten. Das Argument ist schwer nachvollziehbar angesichts der riesigen Gewerbegebiete, die in den letzten Jahrzehnten ausgewiesen wurden und die immer Agrarflächen versiegelt haben. Er sagt, bietet man den Bauern genug Geld, dann verkaufen sie sofort. Ja, steile These. Herr Heidemann, wie gesagt, Sie haben gesagt, es gibt genug Flächen, die momentan landwirtschaftlich genutzt werden. Die würden Sie lieber aufforsten. Wie ist das? Einfach den Bauern genug Geld bieten von dem möglicherweise Agrarpakt, von dem Waldgipfel jetzt und los geht's?
Also der Hörer hat das ja schon richtig vermutet. Es geht natürlich auch ums Geld und es muss auch ums Geld gehen. Es ist ja natürlich keinem Landwirt zuzumuten, dort Land eben zum Dumpingpreis abzugeben. Aber vergegenwärtigen wir uns mal, dass wir in etwa 100.000 Hektar im Lande an landwirtschaftlicher Nutzfläche für Biogasanlagen in Kultur genommen haben. Das heißt, es wird dort Mais oder auch Silogras angebaut oder Ganzpflanzensilage, eben für eine Maßnahme, die aus Klimaschutzsicht überhaupt nichts bringt, wie sich gezeigt hat. Nicht? Und das teilweise auf Standorten, die wirklich prekär sind. Also Bereiche, die eben auf moorigen Böden fußen dort. Da wächst der Mais noch. Jedenfalls mit Glück schafft man das. Ach, Getreide viel schlechter. Und das wäre also eine Kulisse, wenn man an eine Neuwaldbildung im größeren Maße denkt, dass man die dann doch in Beschlag nehmen sollte dort. Das heißt, dafür Beschlag nehmen bedeutet, hört sich so ein bisschen radikal an. Nein, dass man dafür eben den Landwirten Angebote macht. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja die Subventionen für Biogasanlagen nach und nach auslaufen werden. Das ist auf 20 Jahre begrenzt. Und ich glaube nicht, dass die Politik so dumm sein wird, dieses ganze Projekt nochmal zu verlängern über das EEG. So, dafür eine Alternative anzubieten, ja, das wäre wichtig.
Genau. Und an der Stelle würde ich gerne weitergeben zu Graf Ranzer vom Waldbesitzerverband. Wir haben diese Woche ja auch die Bauminister gehabt, die sich in Schleswig-Holstein getroffen haben und die haben gesagt, Holz ist ein toller, klimafreundlicher Rohstoff, das Bauen mit Holz soll in Zukunft einfacher werden. Das muss ja auch irgendwo herkommen, das Holz. Das heißt, Sie müssten doch eigentlich ganz einverstanden damit sein, wenn wir noch mehr Waldflächen in Schleswig-Holstein hätten, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, da spreche ich allen aus der Seele. Das ist ja auch Konsens in allen Fraktionen, dass wir mehr Wald haben wollen, wurde ja auch schon gesagt. Wenn wir wissen, dass wir von 4% Wald gekommen sind, noch im 19. Jahrhundert, dann ist es schon ganz toll, was wir jetzt haben und vor allen Dingen auch, wie die Bevorratung, also wie die Holzmengen auf diesen Flächen sich mittlerweile darstellen. Das ist schon ein tolles Warenlager, auf das wir zurückgreifen können.
Und sind Sie bei dem Wie bei Herrn Heidemann oder möchten Sie ein anderes Wie?
Also ich bin insofern bei Herrn Heidemann, dass ich sage, also wir müssen alle Möglichkeiten nutzen und ausschöpfen, die es irgendwie gibt. Und da sind, möchte ich nicht wiederholen, die Ideen, die er dargestellt hat, absolut in Ordnung und zutreffend. Bei den Mooren ist es natürlich so, bei dem Moor muss verhindert werden, dass es CO2 emittiert, also freigibt, freisetzt. Und das tut es eben in einem riesigen Maße, wenn es eben nicht mehr als Moor fungiert, wenn es trockengelegt worden ist. Das ist natürlich überall im Lande in den letzten Jahrhunderten passiert, weil man sich ernähren musste. Heute hat man die angenehme Situation, dass man das ein und andere wieder vernässen kann, wenn man nicht damit ganze Ortschaften sozusagen mit vernässt. Aber dann hält man das CO2 im Boden. Das ist erstmal eine wichtige Maßnahme. Darüber hinaus wollen wir ja aber im Rahmen unserer Möglichkeiten zusätzliches CO2 aus der Luft wieder zurückholen. Und da ist Waldbau eben das probateste Mittel, das wir uns vorstellen können. Natürlich kann man auch diese Moore dann mit Weichlaubhölzern, wie es so schön heißt, bestocken, die vermutlich von keinem gebraucht werden später, also wirtschaftlich. Aber das ist sicherlich sinnvoll. Bloß darüber hinausgehend sollten wir eben zusehen, wirklich Wald anzubauen, Wirtschaftswald anzubauen, um diesen Rohstoff bereitzustellen, um dann eben auch die Konserve wieder zu haben. Und das ist die große Frage. Das wird eine Fülle von Dingen sein, die wir da brauchen. Das Geld des Waldgipfels ist hierfür nicht gedacht, um das mal ganz klar zu sagen. Das ist jetzt schon entschieden. Das hat damit nichts zu tun mit Neuwaldbildung, also auf zusätzlichen Flächen. Das dient ausschließlich den Flächen, die jetzt schon Wald waren, um die wieder in einen Zustand zu versetzen, dass sie auch wieder Wald sind.
Das heißt, wenn wir Bauern dazu bewegen wollen, möglicherweise einen Umbau ihres Landes zu betreiben, von Agrarflächen zu Waldflächen, dann brauchen wir zusätzliche Mittel.
Und das wird natürlich teuer, weil das ist ja seine Lebensgrundlage. Und er versucht natürlich möglichst jährlich eine Rendite daraus zu erzielen, um alle die Kosten zu decken, die er hat auf seinem Betrieb. Und wenn man sich das leisten will, wird das bedeuten, dass wir mindestens 40.000 Euro in die Hand nehmen müssten pro Hektar. Das ist so eine Überschlagsrechnung, die schon angestellt wurde. Müssen wir also jetzt nicht neu machen. Und der Vorschlag, den wir eingebracht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir sollten auch mal gucken, hat das Land nicht vielleicht in ihrem Besitz bereits Flächen? Neben all den Kommunen und so weiter, es ist alles gut, auch die Kirchen müssen angesprochen werden, die direkt bewaldet werden könnten. Und da ist zum Beispiel zu erwähnen die Stiftung Naturschutz, die ja ein sehr, sehr großer Landeigentümer ist, nach dem Landesforst der größte, geht auf die 40.000 Hektar zu und jedes Jahr kommen bummelig 1.000 Hektar dazu. Die sind natürlich alle sehr edlen Naturschutzzielen zu widmen. Das wird auch die ganze Zeit gemacht. Die Frage ist nur, ob wir jetzt ausscheren und einen Teil dieser Flächen für die Bewaldung nutzen, weil wir dann natürlich nur die Bewaldung bezahlen müssen und nicht den Ausgleich an irgendeinen Bauern oder sonstigen Eigentümer.
Wobei Sie gerade gesagt haben, 40.000 Euro pro Hektar, ob wir uns das leisten wollen. Möglicherweise angesichts der drohenden Klimakrise ist einfach nur noch die Frage, können wir uns das überhaupt leisten, das nicht zu tun?
Ja, aber wir müssen überdenken, wenn wir 40.000 Euro zahlen müssen, dann haben wir einen Hektar bestockt. Und wenn wir 40.000 Euro nutzen auf einer Fläche, die uns bereits gehört, dann können wir 4 Hektar machen, dann ist der Faktor 4 da. Und insofern ist das natürlich eine Frage der Effizienz, der Wirksamkeit. Und gerade wenn man eben viel machen will, dann, und die Geldmenge ist immer beschränkt irgendwie, das ist ja klar, dann versuchen wir natürlich die Lösung zu finden, die uns am schnellsten in die Situation versetzt, dass wir möglichst viel CO2 binden können.
Ich würde kurz Herrn Sturm von den Landesforsten Lübeck das Wort geben. Das hört sich für mich nach einer Brücke an. Die privaten Waldbesitzer sind die, die sich vor allem um die Waldwirtschaft kümmern, die sich um den Holznachschub kümmern, damit wir ökologischer bauen können mit Holz. Und die öffentlichen Waldflächen, kirchliche Stiftung Naturschutz und so weiter und so fort, die kümmern sich dann vor allem um Aufforstung, um naturnahen Wald, um den Klimaschutz. Geht diese Gleichung auf?
Also ich glaube, dass ganz wichtig erstmal festzuhalten ist, dass CO2-Bindung nicht durch Waldbau passiert, sondern durch Wald. Das muss man erstmal als erstes festhalten, weil das jetzt immer so ein bisschen auch durcheinander gegangen ist.
Na, Wald muss ja erstmal entstehen.
Der Wald muss erstmal entstehen, genau. Und dann bin ich bei dem zweiten.
Aber
Punkt.
Wir müssen
und dann
ja,
muss man, dann
also
muss man gucken,
bevor man ihn hat, muss man ja entscheiden.
Ja, genau. Dass man dann muss ich entscheiden, wo will ich den Wald eigentlich hinbringen. Und deshalb haben wir auch gleich, nachdem sozusagen diese Forderung, auch oder nicht Forderung, kann man ja nicht sagen, aber das sozusagen die Idee, die die Landesregierung hatte, Flächen aufzuforsten, haben wir bei uns schon mal geguckt. Wir haben 800 Hektar sogenannten Nichtholzbodenflächen, der auch eine starke Naturschutzkomponente dabei hat. Haben wir schon mal geprüft, wie viel von diesen 800 Hektar da in Frage kommen. Wir haben jetzt eine Liste der unteren Naturschutzbehörde gegeben, weil das wird die sein, mit der wir uns dann auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, wir haben schon im Voraus eigentlich einen Konsens über 230 Hektar, die wir in so ein Aufforstungsprogramm reinbringen können. Und ich würde da nochmal, werde mir da noch nicht so sicher, wie Graf Rantzau, zu sagen, dass dieses Geld, was da jetzt bereitgestellt worden ist, ausschließlich sozusagen zur Schadensbewältigung im Wald stattfindet. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn man nachher vernünftige Alternativen noch entwickelt, und wir sind da noch nicht im abgeschlossenen Prozess, es findet in Mitte August nochmal eine Sitzung statt, wo die Ministerin nochmal eingeladen hat und auch die Verbände da nochmal hingehen, auf die Verbände nochmal zugehen wird, wo man guckt, wie man mit diesem Geld umgeht. Und ich würde da nochmal sehr stark dafür plädieren, dass eben ein Teil auch in diese Wiederbewaldung reingeht, weil das ist das, was wir auch zum Beispiel herum um die Städte, wie ich bin wieder bei meinem Thema Kühlschrank des Wald, der Landschaft halt brauchen, damit man da diese Sozialfunktion eben auch entsprechend aufbauen kann und der Wald seine volle Funktionsvielfalt da entsprechend aufbauen kann. Und das geht nur in möglichst großen Wäldern. Deshalb müssen wir gucken, wo können wir jetzt kleine Flächen, die da sind, die auch die Klimaschutzfunktion nicht zu 100% übernehmen können, so vernetzen in großen Strukturen, dass wir dann hinterher große Waldgebiete haben, die eben viel besser auch diese Klimaschutzfunktion übernehmen können.
Wir haben jetzt viel über die Rolle der privaten Waldbesitzer gesprochen, wir haben über die Kommunen gesprochen, wir haben über die Stiftungen gesprochen und Sie haben gerade gesagt, große Waldstücke sind die, die was bringen. Herr Heidemann, ich würde gerne, weil wir bestimmt auch viele private Hörer haben, die sich fragen, was kann ich eigentlich tun? Was nützt es, wenn ich jetzt im Garten zwei Bäume pflanze, zum Beispiel zwei Obstbäume oder was auch immer? Nützt das überhaupt was? Oder kann ich es auch bleiben lassen?
Also ich sag mal so, im Großen und Ganzen, so wird das im Hinblick auf die Fragen Klimaschutz oder so nicht allzu viel bringen. Trotzdem möchte ich jetzt keinen entmutigen, dass er das nicht tut. So, sondern natürlich, jede Pflanzung, jedes bisschen Stück mehr Natur und sei es Apfelbäume zu pflanzen, die dann auch als Hochstämme dann auch wirklich groß werden dürfen und so, ist ein kleiner Fortschritt. Und es stärkt eben das Bewusstsein, auch gerade bei den Menschen, die eben so etwas tun. Und die sind dann auch bereit, sich da außerhalb ihrer privaten Sphäre dafür einzusetzen. Also wir brauchen einfach eine Lobby, eine stärkere Lobby noch für Natur, für Wald. Das kann dadurch natürlich auch sehr wohl beflügelt werden.
Gut, anderthalb Stunden haben wir hier in zur Sache schon darüber diskutiert, wie man dem Wald in Schleswig-Holstein helfen kann, ihn für die Zukunft fit machen kann. Und gerade sind wir mittendrin in der Diskussion, ob wir eigentlich mehr Wald brauchen, beziehungsweise da sind sich alle meine Gäste einig, dass wir eigentlich mehr Wald in Schleswig-Holstein brauchen. Die Frage ist, wie bekommen wir den? Herr Heidemann vom NABU in Schleswig-Holstein. Sie haben gerade gesagt, es sind nicht nur die Privatleute, die Landwirte in der Pflicht, sondern Sie sehen auch die Kommunen in der Pflicht, mehr für den Wald zu tun. Wo ist da noch Luft nach oben? Wo tun die noch nicht genug?
Das geht um Ausgleichsflächen, jedenfalls in erster Linie, nicht, die die Kommunen eben bereitstellen müssen, beziehungsweise sogenannte Vorhabenträger, sprich Bauträger von größeren Baumaßnahmen. Wenn eben Boden versiegelt wird, dann hat man ein bestimmtes Kontingent an Ausgleich dafür zu leisten. Und das wären Flächen, die sich durchaus für eine Neuwaldbildung, auch durch Selbstbegrünung sozusagen, meinetwegen auch durch Pflanzung, so entwickeln können. Und da kann man auch mal, auch im Hinblick auf Erholungsnutzung oder Naturschutz oder auch so Nutzung ein bisschen Fantasie spielen lassen, um daraus was zu machen. Das nehmen die Kommunen aber leider so gut wie gar nicht wahr. Und das halte ich in dieser Hinsicht schon für ein Defizit.
Also da sehen Sie Potenzial an Flächen, weil wir ja immer über Flächenknappheit sprechen, wo wirklich viel Bäume oder Wald entstehen könnte.
Also der ganz große Wurf wird damit nicht gelingen. So, nicht auch schon vor dem Hintergrund, dass die Ausgleichsfläche in der Regel deutlich kleiner ist als die Eingriffsfläche. Selbst bei großen Vorhaben kann man das vielleicht noch 1:1 rechnen, wie Autobahnbau oder ähnliches. So, nicht? Aber es werden auch Ersatzgeldleistungen gegeben. Das heißt, die Kommunen zahlen an den Kreis, an die Kreise Gelder dafür, wenn sie eben solche Flächen nicht zur Verfügung stellen können. Und da kann man dann schon als Kreis, auch mit Hilfe des Landes, sehen, wo kann ich vielleicht auch mal größere Flächenkomplexe zusammenbekommen. Also ich sprach ja vorhin zum Beispiel von solchen ackerbaulich, bislang ackerbaulich genutzten Niedermoorflächen, die man dann eigentlich wieder vernässen sollte, um da eben zusammenhängend dann auch ein größeres Waldstück sich entwickeln zu lassen.
Wir haben ja hier einen Vertreter von der kommunalen Seite sitzen, Herr Sturm von den Landesforsten in Lübeck. Sehen Sie bei sich da noch Potenzial, zusätzliche Flächen für Wald bereitzustellen?
Ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind gerade in der Prüfung dieser Flächenkulisse und wir sind uns eigentlich jetzt schon einig, dass es mindestens 230 Hektar sind. Und ich kann es eigentlich nur unterstützen, was Herr Heidemann gesagt hat. Die Kommunen sind große, zum Teil große Flächenbesitzer. Sie haben auch viele landwirtschaftliche Flächen und ich glaube, da muss man ganz anders denken, da muss man ran. Und gerade wenn die zum Beispiel nicht biologisch oder ökologisch bewirtschaftet werden, sondern konventionell, das heißt also, da könnte man dann auch relativ schnell eine Umstellung machen und auch schnell eine Neuwaldbildung schaffen, auch die auch an anderer Stelle ökologisch ist. Sich auf Flächen zu gehen, die der Stiftung Naturschutz gehören oder auch mit einer hohen Naturschutzbewertung versehen werden, halte ich für völlig kontraproduktiv. Meistens sind es auch noch Sonderstandorte, Moorstandorte oder besonders arme Standorte, wo auch der Wachstum der Bäume dann letztendlich gebremst ist. Und ich will ja möglichst schnell wachsende Bäume haben. Das heißt also, ich muss auf gute Standorte gehen, wenn ich die Flächen, die ich zur Verfügung gestellt habe, wirklich auch optimal nutzen will.
Aber wir haben zumindest so ein paar kleine Flächen gerade quasi schon eruiert, würde ich mal sagen.
Das sind keine kleinen Flächen, sondern wenn man die Kommunen zusammenrechnet und gerade bei uns zum Beispiel auch im Herzogtum Lauenburg, da sind ja mehrere große Kommunen, die auch Flächenbesitzer von landwirtschaftlichen Flächen sind. Da kann man mal über nachdenken, wo man daran geht.
Das ist doch, finde ich, schon fast ein super Schlusspunkt. Wir haben was nicht so oft der Fall ist, aber zumindest für ein kleines Problem vielleicht eine Lösung gefunden, nämlich dass man sagt, hey Kommunen, guckt mal in eure Flächen, wo könnt ihr noch was tun, wo könnt ihr Flächen finden, wo gibt's Waldmöglichkeiten. Finde ich, ist schon mal ein super Fazit für die Sendung, dass man ja an die Kommunen herantritt, vielleicht bei den Kommunen dann auch später nochmal nachfragt. Trotzdem noch eine kleine Schlussrunde. Graf Ranzau, wie sieht für Sie der optimale Wald aus und wie sieht der Wald 2030 tatsächlich aus?
Ja, der optimale Wald ist der, der auf den Standort passt. Und die Standortbedingungen haben sich ja nun leider geändert. Insofern wird sich auch die Waldgesellschaft entsprechend ändern müssen, wenn wir unseren Kindeskindern auch einen vitalen Wald übergeben wollen. Wie der nun genau aussieht, das hatte ich ja schon gesagt, das überlassen wir denjenigen, die sich damit tagtäglich befassen. Das sind die wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir haben. Wir wollen das also nicht irgendwie nach Gefühl und Wellenschlag machen. Dafür geht es da um zu viel. Wichtig ist, dass wir die Baumarten vorhalten können, die auch von der Wirtschaft gebraucht werden. Denn das Cluster Forst und Holz ist, was die Arbeitskräfte angeht und was die insgesamte Bedeutung für die Volkswirtschaft angeht, neben der Autoindustrie in Deutschland das Stärkste. Wird oftmals nicht so gesehen, aber es sind 1,1 Millionen Menschen bei uns in Deutschland im Zusammenhang mit Forst- und Holzverarbeitung beschäftigt und produzieren immerhin für 200 Milliarden Euro Wertschöpfung. Und das ist eine volkswirtschaftlich sehr relevante Größe. Und insofern haben wir ein großes Interesse, dass wir als Standortlieferant für das, was die Industrie braucht, weiter dabei bleiben. Sonst wandern die nämlich ab und gehen dahin, wo das ist, was sie brauchen. Und insofern hoffe ich, dass jetzt die neuen Erkenntnisse dazu führen, dass wir auch die Baumarten kriegen, die wir nachher sinnvoll einsetzen können in alle Dinge des täglichen Lebens.
Ich finde, wir haben 2 Stunden lang sehr konstruktiv darüber gesprochen, wie man dem Wald in Schleswig-Holstein helfen kann. Ich finde, wir haben ein bisschen was auf den Weg gebracht und vor allem, glaube ich, auch einen ganz guten Mittelweg zwischen der naturnahen Nutzung und der ökonomischen Nutzung gefunden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend meine Gäste waren. Wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten oder auch nur Teile der Sendung, der Podcast auf ndr.de/sh zu finden. Ich bin Rebecca Mehrholz. Hier geht's jetzt weiter mit dem Sonntagabend mit Sebastian Parzani. Und ich wünsche Ihnen noch genau das, nämlich einen schönen Sonntagabend.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.